Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche. Was ist denn das für eine komische Aufforderung? Aber genau diese Aufforderung lesen wir in unserem Tagesvers. Und um den geht's heute. Und ich lese es vor aus Prediger 11, Vers 1. Buch der Prediger 11, Vers 1. Wer es möchte, kann es gerne aufschlagen und mitlesen. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Ich möchte mal versuchen, das etwas einfach und etwas bildhaft auch zu erklären, damit wir es einfach verstehen. In diesem Vers wird eine alte landwirtschaftliche Praxis in Ägypten beschrieben. Und der Ausdruck Brot wird hier symbolisch für das Saatgut benutzt. Und Saatgut meint das Getreide, aus dem Brot gemacht wird. Und dann hat der Vers mit einem Fluss zu tun. Und jetzt mal einfach kombinieren, Ägypten und Fluss. Genau, dankeschön. Der Nil, das kann nur der Nil sein. Der Nil fließt durch Ägypten. Und jetzt interessant, ich sag gleich noch was dazu, hat zweimal, manchmal dreimal im Jahr Hochwasser. Und durch dieses Hochwasser wird rechts und links vom Nil ein Uferstreifen überschwemmt. Und der Uferstreifen ist mitunter einen ganzen Kilometer breit. Und die Ägypter, die nennen das Nilschwämme. Das heißt, wenn das Wasser abgeflossen ist und verdunstet ist, dann bleibt fruchtbarer, dunkler Schlamm zurück. Und dann kam das Saatgut dazu. Und nach einer Zeit von mehreren Wochen, dann kam die Frucht hervor. Und das ist genau der Schlüssel, um den es heute geht. Du wirst es nach einiger Zeit wiederfinden. So, bevor wir jetzt so richtig in das Thema einsteigen, begrüße ich erstmal die Geschwister, die per Zoom zugeschaltet sind. Dort. Herzlich willkommen, auch ihr, zu diesem Gottesdienst. Und ich begrüße ganz herzlich auch die Kinder und die Teens, die heute da sind. Herzlich willkommen. Ich freue mich echt, dass ihr auch mit im Gottesdienst dabei seid. Also ich sage das gerade, ich will versuchen, den Bibelvers bisschen bildhaft, auch für euch Kinder und Teens, auch für uns Erwachsene, zu erklären, damit wir es einfach verstehen. Das ist einfach so mein Wunsch, auch an euch vor den Monitoren, dass wir das einfach verstehen. Und dazu machen wir mal ein bisschen Geografie. Jetzt stellt euch mal den Nil bildlich vor. Ich gehe mal davon aus, die meisten haben den Fluss noch nicht in echt gesehen. Stellt euch das mal bildlich einfach vor. Und damit ihr das ein bisschen verstehen könnt, habe ich euch mal zwei Bilder mitgebracht. Das ist mit dem Schiff auf dem Nil und das ist der Nil. Conny und ich, wir waren mal mit unseren Kindern in Luxor. Und Luxor ist eine Millionenstadt am Nil. Und in Luxor, nur dass wir es mal ein bisschen verstehen können, ist der Nil 300 Meter breit, also ungefähr so dreimal so breit wie die Elbe in Dresden an der Brühlschen Terrasse zum Beispiel. Vielleicht ist die Elbe ein bisschen schmaler als 100 Meter, also sagen wir mal so ungefähr dreimal so breit. So, und jetzt Geografie. Der Nil kommt aus dem benachbarten Sudan und dann fließt er durch ganz Ägypten. Und im Übrigen sind alle ägyptischen Städte liegen am Nil. Warum das so ist, das sage ich euch gleich. So, jetzt ist Ägypten ja ein ganz karges Land. Wir lesen das ja oft auch in der Bibel. Es besteht fast nur aus Wüste und es regnet kaum. Und jetzt heißt das, wenn es nicht regnet, was passiert dann? Da wächst natürlich nichts. Jetzt sind ja die Ägypter kluge Leute. Das waren die damals vor 3000 Jahren schon so und sind es auch heute noch. Und sie nutzen dieses periodisch auftretende Hochwasser, was 2 bis 3 Mal im Jahr passiert, das nutzten sie. Und wie haben sie das gemacht? Die haben stufenförmige Überschwemmungsbecken gebaut an der Seite. Zeige euch das gleich noch. Und Jetzt kam das Hochwasser und in dieser Zeit wurden diese Überschwemmungsbecken geflutet und dann floss das Wasser langsam ab, dann wurden die Becken geschlossen und dann setzte sich dieser Schlamm ab und das restliche Wasser floss in die unterliegenden Becken und dann erfolgte die Aussaat, das meint der Vers. Und dann dauerte es bis zur Ernte noch einige Wochen und die Bibel spricht im übertragenen Sinn von mehreren Tagen. Und das ist das, was ich auch am Anfang sagte, du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Und jetzt zeige ich euch ein Luftbild und hier sieht man das sehr schön, wie der Uferstreifen, wie grün der Uferstreifen ist, damit wir uns das mal ein bisschen vorstellen können. Und Conny und ich, wir sind damals einige Kilometer auf dem Nil und am Nil entlang am Ufer mit dem Bus gefahren und wo wir da so gefahren sind, dann habe ich an diesen Vers gedacht. Da habe ich die fruchtbaren Felder gesehen, rechts und links vom Nil. Und da habe ich Bananenstauden gesehen, Dattelpalmen. Da wuchsen auch Rosen und Jasmin. Und da waren eben auch Weizenfelder. Und genau um diesen Weizen geht es nämlich in unserem Vers, weil es die Grundsubstanz von Brot ist. Noch eine kleine Geschichte zum Einstieg. Ich habe gedacht, weil ja auch Kinder heute mit dabei sind, dass ich das auch ein bisschen plastisch noch erzählen möchte. Unsere Kinder sind vor 5 Jahren sind die von Gummersbach nach Stralsund gezogen. Und meine Enkelin Charlotte hatte aus einer Eiche eine kleine Eiche gezogen. Die stand auf dem Fensterbrett im Blumentopf, so ein kleiner Blumentopf. Und vor dem Umzug hat sie mich gefragt, Ubi, kannst du die vielleicht mal bei euch im Garten pflanzen? Und wir haben das gemacht und wir nennen die liebevoll Aisha. Und dann fragt mich Charlotte ab und zu mal, was macht Aisha? Und dann schicke ich ein Foto auf ihr Smartphone. Und warum ich das erzähle mit der Eiche, das ist nämlich ganz interessant. Die Eiche wächst im Jahr erstaunliche 4 Zentimeter im Jahr. Und ich denke, das ist ein ganz gutes Beispiel, dass die Eiche so langsam wächst, weil es um den Wachstumsprozess geht, der mitunter länger dauert. Darum wird es heute gehen. So, und jetzt als Erinnerung an diesen Gottesdienst hatte ich mir gedacht, ich bringe euch ein paar kleine Eichen mit. Ich wollte eigentlich ein paar kleine Eichen mitbringen, nur war das eben schwierig Anfang März. Und auch was als Eichen erkennbar ist, natürlich mit Blättern, ne? Das ist. Und jetzt habe ich mich entschlossen, ihr habt es vielleicht schon gesehen, ich habe mich einfach für Blumenzwiebeln entschlossen. Und ich denke, der Sinn bleibt dasselbe. Und ich möchte an der Stelle alle Kinder bitten, alle Teens, ihr könnt euch nachher von dieser Blumenzwiebel so ein kleines Glasgefäß mit nach Hause nehmen. Und wenn dann übrig ist, solange der Vorrat reicht, auch ihr als Erwachsenen, jede Familie vielleicht, wie lange es reicht. Ich sag mal, solange wie der Vorrat reicht, nehmt einfach mit. Einfach als Erinnerung an diesen Gottesdienst. Es geht ja in der Bibel ganz oft um diesen Jahreskreislauf Saat und Ernte. Und da Jesus selbst, der benutzt diesen Jahreskreislauf ganz oft als Illustration. Zum Beispiel Markus 4, das Gleichnis vom Sämann. Oder bei Paulus, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, Gott hat Wachstum gegeben. Und die Zeit des Wachstums ist so ein bestimmtes Zeitfenster. Es braucht Zeit, deswegen das Beispiel mit der Eiche. Es braucht Zeit, bis Frucht entsteht. Und das dauert manchmal relativ lange. Gras wächst auch nicht schneller, als wenn man dran zieht. Also ich denke, ihr habt das verstanden. Es geht heute Vormittag um 3 Dinge. Um Saat, um Ernte und natürlich vor allem um Frucht. Und ich möchte euch Geschwister und euch Freunde motivieren, Inhalte aus der Bibel. Inhalte aus der Bibel an andere Menschen weiterzugeben. Darum wird's heute gehen. Und um einfach mal in dem Bild zu bleiben. Sehen heißt hier weitersagen, weitergeben. Und dieses Weitergeben wird heute unser großes Thema sein. Weitergeben, weitersagen. Und ich habe das mal so strukturiert. Ich will es wirklich, ihr kennt mich ja ein bisschen, ich will es wirklich gern ein bisschen auch bildhaft und praktisch machen, diesen Bibelvers. Und ich beginne einfach mal mit unseren Kindern. Was hat dieser Bibelvers mit euch als Kinder oder mit den Kindern zu tun? Das ist die große Frage. Und da habe ich mir einen Bibelvers herausgesucht. Viele kennen den sogar auswendig. 2. Mose 12, Vers 26, da lesen wir: Wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet dieser Dienst für euch? Das sagt uns die biblische Geschichte. Gott hatte dem Volk Israel befohlen, sich immer wieder an die Befreiung aus Ägypten zu erinnern. Das heißt, ohne diesen Erinnerungsdienst, da wäre diese wunderbare Rettung in Vergessenheit geraten. Aber es sollten eben nicht nur die, die es persönlich miterlebt haben, sollten sich erinnern, eben auch die Kinder und die Enkel und die Urenkel sollten sich erinnern. Es geht also um das Weitersagen. Und wisst ihr, oder weißt du, gibt es so viele Dinge aus der Bibel, die weitergesagt, weitergegeben werden können. Das heißt, für dich als Mama, als Papa, als Oma, als Opa, du bist in der Verantwortung, Dinge aus der Bibel weiterzugeben, weiterzusagen an deine Kinder, deine Enkel, deine Urenkel. Und jetzt mal die Frage, mal als rhetorische Frage: Wann hast du das letzte Mal deinen Kindern mal Elemente aus dem Gottesdienst erklärt? Warum wir manches so machen, wie wir es machen? Zum Beispiel gerade jetzt Brot und Wein. Wann hast du das mal erklärt? Und besser erklären kannst du es natürlich, wenn die Kinder mit dabei sind. Das sagt uns auch der Vers. Besser erklären kannst du es, wenn die Kinder dabei sind. Und mir geht das Herz auf, wenn ich gefragt werde, warum machen wir das? Warum haben wir das heute so gemacht? Warum ist jetzt ein Lied gesungen worden? Warum ist das gemacht worden? Das und das und das. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Die zweite Gruppe ist die Verantwortung der Eltern. Und da gibt's ja immer wieder die Frage, wie lange bin ich denn als Eltern, wie lange bin ich verantwortlich für mein Kind? Frage stellen sich, denke ich mal, alle Eltern, die Christen sind und auch Kinder haben, vielleicht auch Nicht-Christen. Wie lange bin ich für mein Kind verantwortlich? Und wie oft habe ich schon diesen Satz gehört von lieben Geschwistern, dann geht er oder sie einen eigenen Weg, der vielleicht wegführt von der Gemeinde. Aber jetzt, was motivierend ist für euch, für uns, auch für mich? Am Beispiel von Timotheus, das ist für mich immer so ein leuchtendes Beispiel, damit bin ich auch groß geworden. Am Beispiel von Timotheus sehen wir, wie wichtig der Dienst unserer Mütter und unserer Omas sind. Wisst ihr, wer Timotheus geprägt hat? Das waren seine Mutti Eunike und seine Oma Lois. Wir lesen, die beiden haben den Timo in der Schrift unterrichtet. Die Mutti Eunike und die Oma Lois waren an gottgläubige Frauen. Und Paulus stellt den beiden Frauen ein wunderbares Zeugnis aus. Er sagt, ihr Glaube ist ungeheuchelt. Was heißt das denn nun wieder, ungeheuchelt? Das heißt, dass ihr Glaube echt war. Über den Vati von Timo lesen wir eigentlich nicht viel, wenig. Bibelausleger nehmen an, dass er im Gegensatz zu seiner Mutti, dem christlichen Glauben, ich sag's mal ganz vorsichtig, vielleicht etwas gleichgültig eingestellt war. In jedem Fall war es ein geteiltes Elternhaus. Und Timotheus wurde schon als junger Mann, einer der treuesten Begleiter von Paulus. Und Paulus nennt irgendwann mal den Timotheus mein echtes Kind im Glauben. Er wurde ein Vorbild im Wort, im Werk, in Liebe und im Glauben. Das schreibt Paulus in 1. Timotheus 4, Vers 12. Und da möchte ich dich einfach als Papa, als Mama, als Opa, als Oma motivieren. Wirf dein Brot hin auf die Fläche der Wasser. Du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Neben den Kindern und den Eltern ist die dritte Gruppe, sind die Mitarbeiter in eurer Gemeinde und was darüber hinaus ist. Ich denke an die Mitarbeiter der Kinderstunden. Der Mitarbeiter der Kinderstunden, ganz wichtig. Die Mitarbeiter der Jugendstunden, ebenso wichtig. die Mitarbeiter in christlichen Vereinen, die Mitarbeiter vielleicht an der Tafel in Chemnitz, die Mitarbeiter vom Verein FCM Mission, überhaupt die Mitarbeiter, die im Dienst der Mission arbeiten. Und auch alle Mitarbeiter, und jetzt kommt ein ganz wichtiger Satz, alle Mitarbeiter, die kleine Dienste tun, die vielleicht die anderen gar nicht sehen. Ich weiß nicht, wer heute das alles vorbereitet hat, dass wir heute überhaupt den Gottesdienst machen können. Es gibt liebe Geschwister, die nicht nach dem Motto leben, tu Gutes und rede darüber. Ich meine Geschwister, die Gutes tun und nicht darüber reden. Und für alle diese Geschwister, die Dienste in der Gemeinde und auch Dienste außerhalb der Gemeinde tun, für alle diese Geschwister gilt, du sähst und du streust Worte aus der Bibel. Und das nennt die Bibel Same oder Saatgut. Die Botschaft aus der Bibel, also das Saatgut, wird weitergegeben, wird weitergesagt. Und in diesem Saatgut, was du sähst, da sind Worte enthalten. Du hast also kein Kreuz, was du durch die Gegend trägst, wie jetzt bald wieder Osterprozessionen. Du hast Worte. Du hast Worte aus der Bibel, die weitergegeben werden können, die weitergesagt werden können. Du trägst kein Kreuz durch die Landschaft. Du hast Worte. Lieber Mitarbeiter der Kinderstunde, lieber Mitarbeiter der Jugendstunde, lieber Mitarbeiter in der Mission. Es geht um Samen, den du ausstreust. Okay, jetzt ist es ja oft so, du siehst dann die Früchte nicht. Da gehen Teens und Jugendliche aus der Gemeinde weg. Was dann? Und jetzt habe ich mir gedacht, als Motivation für euch alle, für alle Mitarbeiter, für alle, die Dienste tun in der Gemeinde und auch außerhalb der Gemeinde, habe ich euch ein Lied mitgebracht. Und dieses Lied ist auf Englisch und es heißt Thank You. Und es ist ein wunderschöner Text, den lese ich. Wir hören uns das Lied jetzt mal an. Das ist ein englisches Lied. Und nach diesem Lied lese ich noch, für alle, die der englischen Sprache nicht so mächtig sind, lese ich das Lied nochmal auf Deutsch vor. Wir hören jetzt einfach mal kurz rein, lasst es einfach mal ein bisschen auf euch wirken und hinterher lese ich dann den deutschen Text vor.
Someone called your name. You turned and saw this young man, and he was smiling as he came. And he said, friend, you may not know me now. And then he said, but wait, you used to teach my Sunday school when I was only 8. And every week you say a prayer before the class would start. And one day when you said that prayer, I asked Jesus in my heart. Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed. So glad you gave. Then another man stood before you and said, remember the time a missionary came to your church. His pictures made you cry. You didn't have much money, but you gave it anyway. Jesus took the gift you gave, and that's why I'm here today.
Thank you for giving to the Lord. I am a life that was changed.
One by one they came, far as the eye could see. Each life somehow touched by your generosity. Little things that you had done, sacrifices made, unnoticed on the earth, in heaven now proclaimed. I know up in heaven you're not supposed to cry, but I am almost sure there were tears in your eyes as Jesus took your hand and you stood before the Lord. He said, my child, look around you, for great is your reward. Thank you for giving to the Lord. For I am a life that was changed.
Thank you for giving to the Lord. I am so
Ich träumte, ich war im Himmel und wir gingen auf Straßen aus Gold und neben dem kristallklaren Meer hörten wir die Engel singen und dann rief jemand meinen Namen. Ich drehte mich um und sah einen jungen Mann und er lächelte und sagte, kennen Sie mich noch? Und er sagte zu mir, ich war in ihrer Sonntagsschule und sie waren mein Sonntagsschullehrer und ich war damals 8 Jahre alt und jeden Sonntag beten sie für mich. Und eines Tages, als sie dieses Gebet gesprochen haben, da habe ich dem Herrn Jesus mein Herz geschenkt. Ich bin ein Leben, das geändert wurde. Ich danke ihnen, dass sie Jesus mir nahegebracht haben. Und dann, ich fasse es mal ganz kurz zusammen, die nächsten Strophen, dann träumt er weiter, kamen immer mehr Leute und jeder erzählte so seine Geschichte. Und jeder hatte eine andere Geschichte, wie sein Leben geändert wurde. Und jetzt lass dich mal als Mitarbeiter, es geht ja immer noch um die Mitarbeiter in der Gemeinde, außerhalb der Gemeinde, Jugendstundenmitarbeiter, Kinderstundenmitarbeiter, lass dich als Mitarbeiter einfach mal jetzt von dem Refrain motivieren. Danke, dass du dich dem Herrn Jesus zur Verfügung gestellt hast. Ich bin ein Leben, das sich verändert hat. Danke, dass du dich dem Herrn zur Verfügung gestellt hast. Ich bin so froh, dass du dies getan hast. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, denn du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Was hat der Bibelvers mit euch lieben, altgewordenen Geschwistern zu tun? Und ich möchte euch auch als Motivation eine ganz berührende Geschichte lesen oder erzählen. Die habe ich mal vor längerer Zeit in der Zeitschrift Die Perspektive gelesen. Und diese Geschichte heißt Die letzte Möglichkeit. Und die ist einfach so, die bewegt mich immer wieder. Und ich lese einfach mal so vor. Und da geht's in der Geschichte um Frauen und Mütter, die in den 1950er Jahren am Bahnhof auf ihre Söhne gewartet haben, die aus russischer Kriegsgefangenschaft zurückkehren sollten oder sie gehofft hatten, dass sie zurückkommen. Und Konrad Adenauer, der erste deutsche Bundeskanzler, hatte im Jahr 1955 mit der sowjetischen Regierung verhandelt und hatte erreicht, dass die letzten 10.000 deutschen Kriegsgefangenen aus Russland geholt wurden. So, und jetzt die Geschichte. Da ging Woche für Woche eine gottgläubige Frau zum Hauptbahnhof in Köln. Woche für Woche. Ihr Sohn war 1945, kurz vor Kriegsende, als 17-Jähriger von der deutschen Wehrmacht eingezogen worden und ist dann anschließend in russische Kriegsgefangenschaft geraten. Und diese Frau hat seitdem nie wieder was gehört von ihrem Sohn. Und sie hat aber die Hoffnung nie aufgegeben, dass ihr Sohn noch lebt. Und das Wichtigste, und da möchte ich jetzt den Fokus drauf legen, das Wichtigste, sie hat dauerhaft und ohne darin nachzulassen, für ihren Sohn gebetet. Wie wichtig Gebet ist, haben wir heute ganz am Anfang der Stunde auch schon gelesen. Und was noch wichtig ist, sie hat auf Gott vertraut, dass Gott dieses Gebet eines Tages erhören wird. Und sie hat immer und immer wieder für ihren Sohn gebetet. Das ist im Übrigen der Schlüssel für diese Gebetserhörung, die dann kommt. Und sie hatte so große Hoffnung, ihren Sohn irgendwann in ihre Arme zu schließen. Und das hat sie 4 Jahre von 1951 bis 1955 Woche für Woche getan. Sie ist Woche für Woche zum Kölner Hauptbahnhof und hat am Zug gestanden und hat gehofft, ihr Sohn steigt aus. Und mit dem allerletzten Zug aus Russland am 14. September 1955 kam ihr Sohn in Köln an. Und die Frau hat später einmal gesagt, ich möchte allen verzweifelten Eltern, die sich um ihre Kinder sorgen, Mut zusprechen. Gebt die Hoffnung nicht auf. Betet und vertraut auf Gott. Er hat immer Möglichkeiten, wo wir keine sehen. Und dann sagt sie noch einen ganz bewegenden Ausspruch. Bitte Gott, dass dein Kind auf den allerletzten Zug aufspringt. Und halte, das ist ganz wichtig, dein Haus stets offen für die Rückkehr. Und ich möchte euch älteren, liebgewordenen Geschwistern und auch uns jüngeren Geschwistern Mut machen. Vielleicht betest du schon viele Jahre, nicht nur 4 Jahre, wie diese Frau, ja, die hat noch länger gebetet, aber vielleicht betest du auch schon viele Jahre, dass deine Tochter, dein Sohn, vielleicht auch deine Mutti und dein Vati sich zum Herrn Jesus bekehren. Bitte Gott, dass dein Kind oder dass deine Eltern auf den letzten Zug aufspringen. Wirf dein Brot hin auf die Wasserfläche, du wirst es nach vielen Tagen wiederfinden. Und last but not least geht es um den Herrn Jesus. Und damit möchte ich fast zum Ende kommen. Und ich lese als Abschluss den bekannten Vers 11 aus Jesaja 53. Ich denke, den können auch viele auswendig. Da heißt es in Jesaja 53, Vers 11, von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Was ist die Mühsal seiner Seele? Hast du darüber schon mal nachgedacht? Bitte denke an den Leidensweg des Herrn Jesus. Denke an seine ungerechte Verurteilung. Denke an den Hass der Leute. Denke an den beißenden Spott der Leute. Und stellt er seine unmenschlichen Leiden am Kreuz vor. Das ist die Mühsal seiner Seele. Und die NEÜ von Karl-Heinz von Heiden finde ich noch ein bisschen bessere Übersetzung verständlich. Da schreibt Karl-Heinz von Heiden, nach seiner Seelenqual wird er für seine Leiden belohnt. Das heißt, der Vers ist eine Art Schlussstrich. Wieder auf Ausruf unseres Herrn, es ist vollbracht. Für dich und für mich gingst du nach Golgatha. Für dich und für mich hast du das Kreuz getragen. Für dich und für mich hast du dich lassen schlagen. Das sind Zeilen aus dem Lied könnte es jetzt vorlesen, aber die Zeit lässt das jetzt nicht zu. Das sind Zeilen aus dem Lied, für mich gingst du nach Golgatha. Es gibt ein altes Gemälde von einem italienischen Maler Domenico Feti. Und dort ist der leidende Christus abgebildet bei seiner Kreuzigung. Und unter dieses Bild hat Domenico Feti geschrieben, das tat ich für dich, was tust du für mich? Wen das mal interessiert, dass dieses Bild hängt in der alten Pinakothek in München. Wenn ihr vielleicht mal in den Süden fahrt, macht einen Abstecher nach München, alte Pinakothek, könnt ihr das Bild Domenico Feti, was er da unten drunter geschrieben hat, wie gesagt, kann man sich heute noch ansehen. Das tat ich für dich, was tust du für mich? Und wenn du deine Schuld vor Gott bekannt hast, wenn du das Erlösungswerk deines Herrn dort am Kreuz persönlich in Anspruch genommen hast, weißt du, was du dann bist? Dann bist du ein Teil dieser Frucht. Wenn du dieses Erlösungswerk persönlich angenommen hast, bist du ein Teil dieser Frucht. Von der Mühsal seiner Seele wird er Frucht sehen und sich sättigen. Ich habe bei der Vorbereitung noch am Freitag dieser Predigt habe ich gedacht, ist das wirklich das richtige Thema für diese Zeit, in der wir leben mit dem Krieg in der Ukraine? Ist das wirklich das richtige Thema? Und ich habe gebetet und ich habe wirklich gerungen mit Gott und habe dann eine Antwort gehabt. Ich habe ein klares Ja gehabt. Das ist das richtige Thema. Warum? Ich denke, im Angesicht dieses Krieges machen sich zurzeit Leute mehr Gedanken, als das sonst ist. Wo werde ich die Ewigkeit zubringen? Ich bin überzeugt, dass sich da viel, viel mehr Leute, als wir glauben, Gedanken darüber machen. Werde ich nach diesem Leben die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen? Diese Frage stellen sich mit Sicherheit ganz viele Leute. Und wer nach diesem Leben die Ewigkeit bei Gott im Himmel verbringen möchte, muss erst von seiner Schuld befreit werden. Und diese Befreiung konnte nur durch eine Person, eine sündlose Person, erwirkt werden. Und diese Person ist Jesus Christus. Er hat bezahlt mit seinem Blut durch seinen Tod am Kreuz. Und jetzt ist die spannende Frage für dich. Was musst du tun, dass du in den Himmel kommst? Und mit Nachdruck laden uns ganz viele Bibelstellen ein, auf diesen Ruf Gottes zu reagieren, mit Nachdruck. Und eine Aufforderung in Apostelgeschichte, die bringt es ganz klar auf den Punkt. Wie kann ich in den Himmel kommen? Diese Frage, eine Aufforderung aus der Apostelgeschichte bringt es auf den Punkt. Und zwar in der Geschichte von Paulus und Silas, wo der Chef des Gefängnisses Paulus und Silas fragt, ihr Herren, was muss ich tun, damit ich gerettet werde? Und da antworten sie, Glaube, und das ist der Schlüssel, Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden. Glaube an Jesus, den Herrn, und du wirst gerettet werden. Und als Schlusspunkt möchte ich noch eine Motivation einfach an dich persönlich weitergeben. Eine Motivation zu diesem Thema. Da erzählt da Jesus, ich reiße es nur ganz kurz an. Ich wollte es eigentlich noch lesen, aber die Zeit rennt uns davon. Eine Motivation ganz für dich, ganz persönlich, ich erzähle es nur kurz. Ja, Jesus erzählt in Lukas 15 eine Geschichte. Die Geschichte einer Frau, die 10 Silbermünzen hat und eine Silbermünze verliert sie. Und was macht die Frau? Was hat die Frau gemacht? Sie holt eine Lampe, sucht in allen Ecken, bis sie die Münze gefunden hat. Und als sie die Münze gefunden hat, dann ruft sie ihre Freundinnen und Nachbarinnen zusammen und sagt, freut euch mit mir, ich habe die Münze wiedergefunden, die ich verloren habe. Und da sagt der Herr Jesus in Vers 10, Lukas 15, genau so freuen sich die Engel über einen Sünder, der umkehrt. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Das werden wir gleich noch singen im Anschluss. Und ich lese es ganz kurz noch vor. Vielleicht könnt ihr als Musiker schon nach vorne kommen. Ich lese den Text noch ganz kurz vor, 2 Verse dazu. Jesus, zu dir kann ich so kommen, wie ich bin. Du hast gesagt, dass jeder kommen darf. Ich muss dir nicht erst beweisen, dass ich besser werden kann. Was mich besser macht vor dir, das hast du längst am Kreuz getan. Jesus, Bei dir muss ich nicht bleiben, wie ich bin. Nimm fort, was mich und andere zerstört. Einen Menschen willst du aus mir machen, wie er dir gefällt, der ein Brief von deiner Hand ist, voller Liebe für die Welt.